Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Roman, schön, dass du wieder aus dem Urlaub da bist und das pünktlich zur Schnapsfolge zur 77. Wie geht es dir nach der grusamen Zeit? Ich hoffe, deine Reise, die lange war, auch entspannt.
Hi Almut, ja, Schnapszahl ist doch super. Da müssen wir irgendwann auch mal drauf anstoßen. Ich hatte eine wirklich sehr tolle Zeit und die hätte gern noch ein bisschen länger sein können. Also es waren sehr spannende 2 Wochen in der Karibik, muss ich ehrlich gestehen. Und vor allem abzukürzen, was hier ein Schmuddelwetter stattdessen ist, das war die Kirsche auf der Torte. Ich habe nicht so richtig Mitleid mit euch gehabt.
Na, was heißt, Schmuddelwetter ist es eigentlich jetzt erst seit kurzem. Davor war es richtig schön knackig kalt mit viel Schnee. Die Kinder haben es gefeiert.
Gut, ich habe Bilder gesehen von dir, glaube ich auch. Oder einmal hattest du ja auch, glaube ich, mal ein Bild mit Schlitten und so geschickt. Und zumindest hast du auch davon erzählt. Aber so -7, gefühlt -16 oder was, brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen war ich ganz froh.
Ja, man musste etwas mehr heizen, aber irgendwie war es auch mal schön, sonst beschweren wir uns immer, dass kein Winter ist und jetzt war mal richtig Winter und ja, ich glaube in der Stadt ist es auch noch mal schlimmer, jetzt hier auf dem Land konnte man das wirklich genießen, mal zum Rodelberg mit dem Schlitten oder mal den Schlitten hinter den Trecker hängen und sich ziehen lassen mit gefühlt allen Kindern aus dem Dorf, das hat auch Spaß gemacht.
Glaube ich unbedingt, ich freute mich trotzdem über 28, 29 Grad beständig und dann kann ich ja auch mal einen kleinen Schwank erzählen.
Ich freue mich. Du warst ja auch bei einem WM-Teilnehmer auf der Insel.
Ja,
ne?
Genau. Deswegen, das kann ich jetzt nochmal erzählen. Das war natürlich Aruba, war der Urlaubsspot und es war auch total nett. Nein, das war völlig untertrieben. Es war richtig schön sogar, ein bisschen die Insel zu erkunden. Aber ich will tatsächlich gar nicht so sehr vom Urlaub euch jetzt was vorschwärmen, sondern eher tatsächlich diesen Kurztrip nach Curaçao mit der Propellermaschine. Einmal Flugzeit 24 Minuten.
Oha.
Es gab keine Fähre, also ich bin kein Klimaschwein. Es gab schlicht keine Fähre oder keine andere Option, weil dann die Inseln doch zu weit auseinander sind. Die ABC-Inseln, also Aruba und Curaçao. Und dann gibt es noch Bonaire, das ist näher an Curaçao. Ich glaube, meine zu wissen, dass es da, glaube ich, für den kurzen Stepover sogar theoretisch eine Fähre geben würde. Aber dieser Flug 24 Minuten, es kam so eine kleine Propellermaschine an und ich bin dann da eingestiegen mit auch lustigerweise ein paar deutschen Urlaubern, die diese ABC-Insel nach und nach abbummeln von Aruba dann nach Curaçao und dann noch eins weiter. Fairerweise müssten sie eigentlich ACB-Inseln heißen, nach der Reihenfolge, wie sie da liegen. Das nur am Rande. So, und dann kam so eine kleine Propellermaschine und ich dachte, oh Gott, das passt ja kaum einer rein, hinten so eine Viererreihe mit so einem Bus. Daneben eine noch kleinere Propellermaschine. Ich dachte, Gott sei Dank muss ich da nicht rein. Es war der Trip war schon wild, aber was ich eigentlich erzählen will, ist, dass es auf Curaçao weniger touristisch ist als auf Aruba. Und auf Aruba, sagt man, das ist das Malle der US-Amerikaner. Die haben das immer mal entdeckt. Und in den USA ist Aruba der Spot. Und ich fairerweise kannte vorher von diesen drei nur Curaçao, bevor ich mich damit in Verbindung gesetzt habe, wie man da so im Urlaub hinkommt. Weiß nicht, wie es dir ging, ob du beide alle Inseln kanntest, wie geografisch fest du da bist.
Also ich kannte die Inseln an sich schon, ich wusste aber überhaupt nicht, dass das das amerikanische oder das US-amerikanische Mallorca ist. Habe ich noch nie von gehört und ich frage mich dann, wenn es das Mallorca ist, bei uns ist ja Schlager dann ganz groß für uns Deutsche auf Mallorca mit der Verbindung, hören die dann Country-Music auf Aruba oder wie ist das?
Das weiß ich gar nicht, ja auch, also da ist viel Live-Musik, man sieht einfach überall, dass auf Aruba da relativ viel ja Party-Tourismus auch ist, gerade an dem Ort, an dem wir da waren. Also Fakt ist, Curaçao deutlich ruhiger und die Gespräche, die ich da Richtung WM geführt habe, ich kann und will noch nicht zu viel verraten. Natürlich habe ich da ein bisschen Recherche betrieben, aber was das Eindrucksvollste war, also ich durfte den Verbandspräsidenten, also quasi den curaçaoischen Bernd Neuendorf treffen, habe den ehemaligen Wirtschaftsminister getroffen, der selber früher in der Jugendnationalmannschaft von Curaçao gespielt hat und habe den Edelfan getroffen, Captain Blueface, der malt sich mal ganz blau an. Riesensponsorship jetzt auch von einem Autohersteller bekommen, damit er da eine Reise machen kann zur WM. Ganz viele tolle Leute getroffen, aber mein Moment war, dass ich einen Kontakt da hatte, der mit seiner Frau irgendwie so eine Marketingagentur hat und gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ob du dann auch ins Stadion kommst, so unter der Woche, wahrscheinlich hast du da keine Chance. ist ja alles abgesperrt. Und ich dachte, klar, wenn du jetzt unter der Woche irgendwie ins Volksparkstadion willst oder ins Rhein-Energiestadion, oder kommst du da natürlich nie rein. Oder ins Olympiastadion. Turns out, wir fahren da mit seinem kleinen Autochen dahin auf so einem steinigen Parkplatz. Alle Tore offen. Nebenan irgendwie so ein Schwimmbad und dieses Olympiastadion oder dieses Nationalstadion, das irgendwie, glaube ich, 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauer fasst, ist einfach komplett offen. Alle Türen sind auf, alle Tore sind auf. Und dann meinte er so, ja komisch, wundert mich jetzt irgendwie auch. Und dann ging es komplett rauf, einfach auf den Mittelkreis, in die Tore, fast sogar bis hinein in die Kabinen. Nur die letzten Türen sozusagen zur Kabine waren zu. Das war wahrscheinlich so halb legal, aber man konnte einfach dort, wo Geschichte geschrieben wurde, ich meine, das Finale 0-0 zur WM hat Curaçao dann ja in Jamaika geschafft, aber dort, wo auch viel Geschichte geschrieben wurde, unter anderem ein Sieg gegen Jamaika im Hinspiel vor irgendwie 10.000 und ein paar, alles da passiert, Kunstrasen, und der deutsche Reporter konnte einfach da rumrennen. Also das fand ich hochspannend.
Ja, die sind da halt ein bisschen offener in ihrer Kultur. Aber Kunstrasen, da kann ja auch der Rasen dann nicht so kaputt getrampelt werden bei deutschen Touristen.
Wahrscheinlich. Es war vielleicht auch einfach Zufall. Also der Kollege, der José, liebe Grüße, falls er jetzt zuhört, versteht zwar nix, aber dem habe ich natürlich auch vom Podcast erzählt, und dass hier vielleicht die ein oder andere Stimme aufkommt, werden wir vielleicht in den nächsten Wochen nochmal unterbringen. Der deutsche Auftaktgegner Curaçao, klar ging es auch darum, und ich habe mit den Personen wirklich über alles sprechen können, über den Kult da, über ja auch die Faszination, und ja, final kann man sagen, das kann ich schon verraten, und wie gesagt, vielleicht gibt es den ein oder anderen Schnipsel aus den Interviews auch nochmal hier als in den nächsten Wochen mal als Einspieler. Die haben Bock, und die komplette Karibik hält zu Curaçao. Da gibt's keinen, der Nationalstolz der ganzen niederländischen Antillen und so weiter zählt komplett für Curaçao. Darauf kann sich Deutschland schon mal einstellen.
Ich bin sehr gespannt darauf. Ja, tolle Geschichte, dass du da frei herumlaufen konntest und der Fußball vielleicht nicht so hochheilig abgesperrt ist, wie es manchmal in Deutschland der Fall ist.
Da ist es noch pure Emotion, und da ist wirklich
wie Kreisliga,
da ist halt einiges hinter.
Da geht man auf die Sportanlage, ja, Spielt noch mal ein bisschen, und wunderbar, sehr, sehr schön.
Kurz davor, den Ball rauszuholen.
Da hättest du mal einen mitgebracht. So, ja, und Roman, in den 2 Wochen, in denen du weg warst, ist so viel passiert. Also da könnte man ja gefühlte 10 Themen nehmen, aber ich habe mir gedacht, wir könnten mal über was Aktuelles sprechen, was ja, worauf mich ein Spiel am Wochenende draufgebracht hat. Wir sprechen ja auch immer gerne über Torhüter, du ja auch. Und es gab am Wochenende das Duell von Mainz 05 gegen den FC Augsburg. Und da sind ja 2 Torhüter, über die es sich lohnt zu sprechen, die ja auch die Verbindung dann über Mainz haben. Einmal der Finn Dahm, den wir noch gar nicht thematisiert haben, aber wir haben immer mal abseits vom Podcast darüber gesprochen, dass er ja dann irgendwie mit dem Schritt zum Augsburg es geschafft hat, Nationaltorwart zu werden. Oder er hat zwar noch kein Länderspiel, aber er wurde zumindest nominiert, was man vielleicht vorher noch nicht unbedingt gedacht hätte. Und dass jetzt auch ein Daniel Batz im Tor bei Mainz 05 irgendwie zu einem Garant des Erfolgs geworden ist. Jetzt auch erst recht unter Urs Fischer, der am Anfang der Saison noch 3. Torhüter war. Und irgendwie diese Geschichten, die finde ich hochspannend, weil es sich immer mal wieder wandelt. Also Torhüter sind ein Riesendiskussionsthema. Wir hatten ja auch Santos jetzt schon häufiger wieder mit dabei, ob er spielen sollte oder nicht, oder ob vielleicht doch Zetterer ins Tor soll.
Über Baumann haben wir auch sehr häufig gesprochen. Über den könnte man an diesem Wochenende auch, übrigens auch sprechen, aus meiner Sicht.
Und über Santos könnte man auch sprechen. Wir können ja auch noch einen Sidekick machen dann zu den Torhütern. Aber grundsätzlich finde ich einfach, erstens Finn Dahm, er hat ja auch in Augsburg gar keine leichte Zeit gehabt. Er ist ja auch einer, der immer hinter Zentner bei Mainz 05 im Schatten stand, der dort ja keinen Fuß fassen konnte, trotz dessen, dass er in der U21-Nationalmannschaft mit dabei war, dass er auch Europameister mit geworden ist mit der U21. Und dann kam dieser tränenreiche Abschied von ihm aus Mainz, ist nach Augsburg, und da hat er gedacht, er findet jetzt sein Glück. Hatte dann auch zu kämpfen mit Labrovic als Gegner, dass es immer mal war, dass er nicht im Tor gestanden hat. Am Anfang war er auch der Verunglimpfte, der nie zu null spielen konnte. Alle haben sich mehr oder minder über ihn lustig gemacht. Nachher ist er dann tatsächlich darauf avanciert, dass er versucht hat, den Gegentor mit, also den Spielminuten ohne Gegentor-Rekord von Timo Hildebrand zu knacken. Und dann kam die Nominierung zur Nationalmannschaft im letzten Jahr.
Ja, das waren am Ende, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, weil ich wusste, das kommt jetzt, 683 Minuten ohne Gegentor bei Finn Dahm mit Augsburg. Und dann ist er, finde ich, also völlig verdient, war auch klar, ich glaube Julian Nagelsmann, bin ich der Meinung, hat es sogar dann auf einer PK mal gesagt, dass er ihn einmal schon auf Abruf nominiert hatte. Und dann wurde er auch einmal als Teil der Nationalmannschaft nominiert. Jetzt müsste ich lügen, aber ich bin der Meinung, es war einmal als Viertorhüter nominiert worden. Da war, glaube ich, Arthur Bolo und Finn Dahm dabei im vergangenen Jahr. Das war dann auch der verdiente Lohn. Und wir haben aber auch schon über ihn gesprochen. Erstmal in dieser Saison natürlich, wo der FC Augsburg unter Sandro Wagner geschlingert hat, immer natürlich noch nicht wieder so richtig große Erfolge irgendwie feiert. Dementsprechend ist das für einen Torwart auch schwieriger, sich zu profilieren. Man kann jetzt sagen, der gewinnt dann vielleicht auch mal ein, zwei Spiele oder holt Punkte, wenn die Mannschaft nicht so gut ist, weil er ein überragendes Spiel macht. Aber ich glaube, es dadurch so ein bisschen aus dem Fokus geraten, da wo er eben so überragt hat und so überzeugen konnte, war, als er eben fast 700 Minuten ohne Gegentor geblieben ist. Aber auch schon da haben wir irgendwie gesagt, ja, Top-Leistung, du findest ihn ja auch gut, auch Torhüter-spezifisch, Torhüter-fachlich gut. Aber was wir gesagt haben, ist immer so ein bisschen die Ausstrahlung, die ihm so ein bisschen fehlt. So die Ausstrahlung eines Manuel Neuer, eines Donnarumma. Klar, ist er nicht der Größte. Ich will das nicht immer so darauf reduzieren. Ich will mache jetzt nicht diese Jan-Sommer-Thematik auf.
Nee, besser nicht. Ich glaube, Marc-André Ter Stegen ist auch nicht viel größer als Finn Dahm, wenn nicht sogar gleich. Das ist ja auch immer die Frage, wie man bei den offiziellen Zahlen so etwas schummelt.
Marc-André Ter Stegen, wer ist das? Wie denn noch? Weil den kennt den.
Das ist der, der anscheinend Dauerkunde bei den Ärzten ist im Krankenhaus. Leider Gottes.
Es ist total fies, ja, dass ich das sage. Ja, darauf kann man auch noch kommen. Ja. Wir machen eine Torhüter-Folge. So, das jetzt zu Finn Dahm. Unglaubliche Entwicklung durch den Wechsel. Dann mit der Mannschaft jetzt in dieser Saison einfach nicht mehr so im Fokus, fand ich. Ist aber nicht so, dass er jetzt alle zwei Wochen gepatzt hätte und er sagt, Wagner, genau, hol den mal raus oder so. Aber konnte natürlich nicht mehr so glänzen. Und dann finde ich das Gegenüber von ihm, nämlich mit Daniel Batz, nochmal um einiges spannender. Weil du den Namen Urs Fischer auch schon genannt hast, ne? Also gern noch mal ein paar Cent von dir zu Damen. Aber Batz finde ich so als Personal in der Sekunde, in der Entwicklung von Mainz 05 in den vergangenen Wochen in Verbindung mit ihm ja noch mal wahnsinnig spannend.
Ja, nur noch mal abschließend zu Damen. Ich finde ja diesen Fakt auch krass. Es wurde schon, sagen wir mal, die letzten 5 Jahre darüber diskutiert, ob ein Robin Zentner auch etwas in der Nationalmannschaft zu suchen hat, ob er da vielleicht nominiert werden sollte, hat auch teilweise herausragende Leistung gebracht, auch relativ konstant, aber irgendwie ist er nie in den Fokus geraten, obwohl es in den Medien schon häufiger diskutiert wurde. Und jetzt hat es tatsächlich ein Finn Dahm, der sonst immer Nummer 2 hinter Zentner war, vor ihm geschafft, für die Nationalmannschaft nominiert zu werden.
Ja, das ist spannend und überraschend, ja, auch. Wenn man jetzt die letzten 5 Jahre sieht oder letzten 3 Jahre, schon auch überraschend, dass es dann doch sich schnell wandeln kann.
Ja, und dann ist es vielleicht auch so eine Typfrage von Trainer, wen nominiere ich, wen finde ich vom Spielen her gut, und dass man das gar nicht so einfach festmachen kann, wie gut vielleicht eine Torwartleistung ist, sondern dass es schon ein subjektiver Eindruck ist. Natürlich kann man auch was mit Zahlen belegen, aber grundsätzlich geht es um die Art und Weise, wie spiele ich, bin ich mitspielender Torwart, bin ich gut mit den Füßen, bin ich gut in der Raumverteidigung, was auch immer, und dann hat man ein Anforderungsprofil und dann wird man irgendwie auch eingeladen. Wahrscheinlich spielt da auch noch der Charakter mit rein. Darüber haben wir mit den Folgen Nationalmannschaft Julian Nagelsmann auch schon gesprochen, dass Nagelsmann ja sehr auch auf Charaktertypen schaut, wen er nominiert und wen er nicht nominiert. Ja, und anscheinend hat Robin Zentner da noch nie reingepasst. Aber jetzt zu Daniel Batz.
Ja, warte kurz, jetzt hab ich auch noch was. Nämlich, dass Andreas Kronenberg mir das ja in einem ausführlichen Hintergrundgespräch mal erläutert hat oder mal tiefer abblicken hat lassen, wie Entscheidungen gefallen sind. Deswegen kann ich das natürlich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, weil Hintergrundgespräch hier darlegen, aber nur mal so der Eindruck zu sagen, natürlich muss der Spielstil zum Bundestrainer passen. Und Andreas Kronenberg hat ja auch immer gesagt, er mag das nicht, wenn die Cheftrainer, Streich in Freiburg hat er das dann erlebt, und Julian Nagelsmann hat es rund um Ter Stegen, Neuer und dieser ganzen Torwartdiskussion Baumann auch immer wieder gern gemacht. Lustigerweise genau nachdem mir von Kronenberg gesagt wurde, das nervt ihn so ein bisschen in Anführungszeichen, wenn der Cheftrainer mal sagt, das muss der Torwarttrainer entscheiden, wer dann am Ende eingeladen wird, wer spielt. Und der Kronenberg sagt, nein, die Jungs oder auch die Mädels, die wollen wissen, mein Cheftrainer findet mich geil oder nicht. Und nicht immer, ja, der Krone sagt das, so ne, der Kronberg. Also dementsprechend auch interessant, aber auch dann im Kern thematisch, fachlich schon klar, guckt Kronberg genau hin, guckt das Trainerteam dann natürlich genau hin, wirst du ja auch bestens wissen, dass es dann auch so einen Schattenkader gibt. Und selbst da sind dann auch vielleicht ein, zwei Torhüter, die vielleicht gar nicht die allerbeste Leistung vielleicht zeigen, wenn man denkt, da sind doch noch fünf andere vor dem. Aber das passt einfach vom fußballerisch-spielerischen, torwarttechnischen noch ein bisschen besser. Deswegen rücken die vielleicht so in so ein drittes Glied, die dann irgendwann vielleicht mal es schaffen können, obwohl man denkt, naja, vielleicht ist man in der Gesamtsituation vielleicht ein anderer auch besser. Aber du sagst schon, die Einschätzungen gehen dann auch auseinander.
Ja, und das ist ja auch eine gute Überleitung mit den Einschätzungen. Daniel Batz eigentlich eingeschätzt vor der Saison als Nummer 3, hat auf der Tribüne gesessen. Und nachdem sich Robin Zentner verletzt hat, ist er dann nicht im ersten Spiel, sondern erst dann im zweiten Spiel reingerutscht und hat mittlerweile 9 Spiele gemacht. Und ich habe so eine tolle Überschrift gelesen bezüglich des Spiels am Wochenende gegen Augsburg. Dank Amiri gewonnen. Und wenn man dann mal ein paar andere Artikel durchgeguckt hat, war es genau andersrum, dass man gesagt hat, Daniel Batz, überragender Rückhalt, 100% Quote bei den Paraden. Also er hat auch da sehr viel zum Sieg beigetragen. Und man muss jetzt ja auch mal sehen, was unter Urs Fischer passiert ist. Also sie haben gegen Augsburg gewonnen, sie haben gegen Leipzig gewonnen, sie haben gegen Wolfsburg gewonnen. Dann, ja, verloren gegen Köln, aber auch gewonnen Heidenheim, unentschieden Union Berlin. Die haben jetzt schon richtig Punkte gesammelt, Big Points, was man ihnen vielleicht vor 4 Monaten noch nicht zugetraut hätte. Und Daniel Batz ist da ein echt fester Bestandteil, muss man sagen.
Wir haben ja in Folge 73 schon gesprochen über Bo.
Bo Urs Fischer?
Über Bo Fischer? Über Bo Urs Fischer, genau über den. Über einen, der fischt, aber nicht Bo heißt, genau. Und das war ja, das ist ja vor der Pop-Folge gewesen, vor diesem Doppelpack mit Alex Pop, vor diesem Interview, vor meinem Urlaub. Das heißt, das ist ja schon einen Moment her, also einen guten Monat her, was er da schon alles sozusagen in der Rückrunde dann eingesammelt hat. Und auch dieses 2-0, ne, also es hat 100% Paraden bei Batz, defensiv stabil, vorne den einen oder anderen, der dann für ein Tor gut ist. Man hat ja Tietz geholt von Augsburg. Lustig, dass auch das Duell der beiden, von ihm gegen den Ex-Club und Amiri, der dann doppelt trifft, jeweils per Elfmeter gegen Augsburg, natürlich auch ein Faktor, aber Daniel Batz natürlich auch. Weil wenn du hinten stabil stehst und einen Torwart drin hast, der natürlich super viel Erfahrung hat, über 30 ist, lange aber eben Drittliga-Torwart war.
Man kannte ihn von den DFB-Pokalspielen.
Der Pokalheld.
Pokalheld von Saarbrücken.
Tatsächlich habe ich ihn in dem Zusammenhang, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, habe ich ihn schon mal getroffen und habe mich mal länger mit ihm unterhalten. Das muss man ja auch fairerweise sagen, als Drittligatorhüter bei Saarbrücken, da bist du irgendwie ein regionales Phänomen. Also nach so einer Torwartsensation interviewt dich vielleicht mal 11 Freunde oder so, wenn du irgendwie zweimal hintereinander im Elfmeterschießen 3 Meter hältst. Dann bist du natürlich überregional spannend und auch, ne, war das auch logisch für uns, als ich in Saarbrücken war, um eine Reportage zu machen zum saarländischen Duell mit Elversberg. Wer steigt auf? Gehen vielleicht beide hoch? Da war der natürlich auch ein spannender Charakter, aber fairerweise ist der nicht von nationalem Interesse. Wenn du in der dritten Liga jahrelang bei Saarbrücken spielst, bist du halt ein Kurzzeitphänomen. Aber jetzt kommt er nach Mainz und ich erinnere das auch noch, dass er dann eben zu Mainz gewechselt ist und dann war klar als dritter Torwart und dann sprang mich auf Instagram plötzlich irgendwie so ein Reel an, so ein Kurzclip von seiner Freundin, Frau, wie auch immer, die dann so ein Video machte und wenn man jetzt plötzlich die Frau oder die Partnerin eines Bundesliga-Torwarts ist und dann sah ich dann, ah, das scheint Daniel Batz zu sein, das war so gerade so, als er plötzlich die Nummer 1 und gegen Bayern gespielt hat. Also schnell kann es dann gehen, von der dritten Liga zur Nummer 3 bei Mainz und jetzt die 1 bei den 05ern, um das Zahlenspiel zu Ende zu machen.
Und zeigt ja auch wieder, wie eng eigentlich der Profifußball in Deutschland zusammen ist. Denn eigentlich nominell denkt man, ein Drittliga-Torwart wird nicht das Niveau haben, um in der ersten Liga bestehen zu können. Aber es ist ganz oft im Profifußball wieder darauf runtergebrochen, dass es auf die richtigen Förderer und zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein ankommt und theoretisch die Qualität da ist. Ja, es hat auch schon viel mit Glück zu tun.
Genau, es ist viel Arbeit, es ist klar, aber ich wollte gerade sagen, das mag bei den Torhütern vielleicht etwas einfacher sein, stimmt aber glaube ich nicht, oder beziehungsweise ist es nicht ganz wahr, sondern gilt auch für Feldspieler. Das beste Beispiel ist ja Ebnu Talib, Eintracht Frankfurt, der leider sich verletzt hat, leider aus seiner Sicht, nach dem Bundesliga-Start, wo er auch gleich getroffen hatte, kam aus Elversberg, war vor Elversberg beim FC Gießen in der Regionalliga und davor, glaube ich, in der zweiten oder dritten italienischen Liga, also das war von der Profikarriere in Deutschland und dann in seiner Heimat Frankfurt beim Champions-League-Teilnehmer. Das war so weit weg wie Curaçao von Deutschland, also das war völlig unwahrscheinlich. Hat es aber auch geschafft, also dessen Qualitäten reichen auch. Und das ist natürlich noch ein junger Spieler, Batz mit Ende 20, Anfang 30. Da sah die Welt vielleicht ein bisschen anders aus. Auf der anderen Seite, gerade im Tor finde ich dann, klar, hast du auch häufiger schon gesagt, ne, mit dem Alter, mit einer gewissen Erfahrung, mit gewissen Erfahrungswerten.
Man wird immer besser mit dem Alter im Tor.
Ja, kannst, bis es irgendwann kippt.
Bis die Schnelligkeit nicht mehr da ist, genau.
Würde ich sagen, so. Aber finde ich, also grandios, erstmal die Leistung von Urs Fischer mit Mainz, jetzt im direkten Duell Batz gegen Dahmen dann wiederum. Die sich, glaube ich, noch nicht so richtig über den Weg gelaufen sind, wenn ich das jetzt nicht falsch in Erinnerung habe. Aber Dahmen, der, wie gesagt, sich aus dem Mainzer Schatten von Zentner wegbewegt hat, jetzt Batz, der, ich sag jetzt ganz bewusst nicht das Glück hatte, sondern die Umstände dazu führten, weil es ja auch Verletzungen waren von Zentner und Lasse Ries. Deswegen würde ich nicht Glück benutzen als Wort, weil ja Verletzungen von anderen. Aber so die Umstände perfekt waren, dass er dann plötzlich reingedrängt hat und offenbar ja wirklich Stabilität mitliefern kann und dann die Erfahrung mitbringt, aus wahnsinnig vielen Drittligaspielen, aus wahnsinnig vielen Fights Richtung Aufstieg und aus wahnsinnig vielen Spielen, wo er dann auch im Pokal unter Druck spielen musste. Und deswegen klappt das dann halt auch, wenn es, sag ich mal, Abstiegskampf pur gibt, wenn die direkten Konkurrenten kommen, aber auch wenn es gegen Bayern oder so geht, dass er da ja einfach eine gute Leistung bringt. Das hat man ja auch zum Beispiel im Spiel gegen den zukünftigen deutschen Meister gesehen. Ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster.
Naja, ob das so viel aus dem Fenster gelehnt ist, weiß ich nicht, bei dem momentanen Abstand. Aber ja, so ist es. Also es ist auf jeden Fall spannend, was auf diesen Torhüterpositionen immer passiert. Du wolltest ja auch gerne noch über die anderen Torwartpositionen sprechen, zum Beispiel.
Ja, fangen wir über Baumann.
Ja, ich hätte auch noch einen Satz zu Santos dann, was mir am Wochenende aufgefallen ist, was mich sogar aufgeregt hat.
Ja gut, dann mach das doch mal, weil der Baumann eine schöne Überleitung ganz am Ende liefert für uns Hot Takes.
Dann machen wir das
fällt
doch
mir
mal.
Gerade ein.
Also der Santos, wir haben ja auch schon viel über ihn diskutiert und auch, wie, ob er anerkannt ist in der Mannschaft und ja, ob er seinen Job so zu 100% nimmt. Und am Wochenende gab es dann ziemlich direkt am Anfang eine Spielunterbrechung, die auch der Trainer benutzt hat oder genutzt hat, um seine Spieler nochmal einzustellen. Und dann gibt es eine Videoszene von Santos, wie er dann mit dem Ball daddelt, auch technisch versiert, lässt den Ball auf dem Kopf jonglieren. Und ich frage mich dann in dem Moment, ey, wenn der Trainer eine Verletzungsunterbrechung nutzt, um eine Ansprache zu machen, warum tüdelt dann der Torwart, der sowieso, sagen wir mal, nicht in perfekter Abstimmung ist mit der Abwehr, mit dem Ball, anstatt auch zur Seitenlinie zu gehen und sich das anzuhören? Oder spricht er nicht die gleiche Sprache? Oder also ich hab mich eigentlich fast aufgeregt. Also wenn ich unangefochten wäre, gar kein Problem. Aber wenn ich sowieso schon in der Kritik stehe, dann sei doch so klug, geh damit hin, hör dir das an, zeig auch der Mannschaft, hey, ich will mit euch zusammen gewinnen, anstatt alleine mit dem Ball zu tüdeln.
Die Umstände sind es natürlich klar. Immer, ne? Wenn du jetzt gerade 3 Wochen hintereinander zu Null spielst und 2 Meter gehalten hast, okay, dann scheint die Einstellung die richtige zu sein. In dem Fall würde ich auch sagen, die Abstimmung mit der Mannschaft scheint das Problem. Du bist nicht unangefochten und du hast immer so ein bisschen, der wird immer diese Attitüde nachgesagt des etwas laissez-faire fangenden, spielenden, laufenden und dann daddelst du halt als Brasilianer, klar, feinfühlig mit dem Ball rum, aber das hast du halt als Torwart gerade, ist nicht deine Hauptaufgabe.
Ja, und dann in der 88. Minute kriegst du so einen hässlichen Elfmeter.
Genau, also da muss man sagen, Albert Riera sprachlich, glaube ich, dadurch, dass er ja Spanisch spricht mit dem Portugiesischen, würde ich sagen, Santos ist näher als das, was Topmöller, der ja viele Sprachen spricht, auch gut Französisch, Englisch konnte, aber ich glaube da Spanisch, Portugiesisch, das passt jetzt nochmal ein bisschen besser und Riera ist jetzt ja auch endlich da, in Anführungszeichen. Wir hatten ja letzte Woche in den Hottext, das konnten wir dann gar nicht richtig benutzen bei dir. Amura war nicht im Kader und Guerriere noch gar nicht Trainer. Deswegen jetzt, wo er da ist, hat er auch hier, glaube ich, am Anfang gesagt, wir müssen zusehen, dass der Santos Bälle fängt und nicht mit dem Ball spielt. Und was macht er in der Pause, in der er sich hätte vielleicht mal nochmal ein paar Instruktionen holen können? Daddelt mit dem Ball, was er ja gar nicht mehr soll. Das dazu und dann eben, wie du richtig sagst, dieser Elfmeter, also Frankfurt macht das 1-0. Und Sekunden später, klar, auch doof von, ich glaube, Oskar Höllund war es, den Elfmeter zu verursachen, blöd. Aber dann eben, ja, dieser Fokus von Santos, der am Elfmeter dran ist, weiß nicht, ob die Situation jetzt allen irgendwie so Klar ist aber, der Elfmeterschütze schießt, ich weiß nicht, ob es Querfeld oder wer das war, und schießt den Ball relativ flach, relativ mittig, relativ schwach. Und Santos ist dran und lässt ihn so unterm Körper, irgendwie unterm Arm durchrutschen, wo er dann wiederum zum Held werden kann.
Sieht sehr unglücklich aus.
Ja, wo er zum Held werden kann, damit Frankfurt irgendwie nach 150 Spielen mal wieder ein Spiel gewinnt und der Konkurrenz da oben um Europa vielleicht nochmal einzuheizen, war aber nicht so. Ja, und anders bei Olli Baumann, unserem Nationaltorwart, ganz viel Lob bekommen nach einem 1:5 gegen die Bayern. 6 Glanzparaden habe ich gelesen. Das Spiel habe ich nämlich nicht gesehen. Aber 6 Glanzparaden, das heißt, also Bayern hätte auch 2 schlecht gewinnen können.
Ja, vor allem, also da waren auch echt 1-2 Reflexe dabei. So direkt im Kopf kommt mir mit der linken Hand den noch gerade an Pfosten gelenkt aus ganz kurzer Distanz. Und dann nochmal hinterhergesprungen, um sich den oben, den Abpraller dann zu sichern. Da waren schon 1-2 Sachen dabei und auch bei dem Spiel, ja, gab es ja viele Diskussionen, worüber man hätte sprechen können, ob dann eine Schiedsrichterentscheidung zum Kipppunkt des Spieles wurde, wie auch immer. Aber dafür haben wir auch gar keine Zeit mehr.
Ja, aber das ist genau. Also Elfmeter-Diskussion, also über VAR wird auch viel gesprochen. Ich glaube, Knut Kirche hat bei den Kollegen vom Kicker ausführlich gesprochen. Also diese Elfmetersituationen waren doll und dann eben das 5-1, ne? Hoffenheim als Sensationsmannschaft, obwohl da so viel Unruhe im Vorstand ist und auch das, ganz viele Geschichten, auch TSG Hoffenheim ist bestimmt irgendwann mal eine Folge wert. Interessanterweise eben aber auch, dass du bei einem 1:5 sagst, Baumann, Zitat, ich bin stolz auf die Mannschaft, so dominant aufzudrehen, auch wenn es kippt, aus welchen Gründen auch immer, berechtigt oder nicht. Und dass dann eben der Torwart zu einer, sag ich mal, zur Symbolfigur wird, einer Mannschaft, die sich so doll wehrt, obwohl sie, oder ja, wenn sie am Ende 1:5 verliert. Ja, und da Ter Stegen mehr oder weniger jetzt monatelang wieder ausfällt und die WM nur wirklich weit außer Reichweite ist, also dass das nochmal klappt, halte ich jetzt wirklich, stand jetzt für ausgeschlossen. Ich hielt es schon seit seiner schwersten Verletzung an der Patellasehne für ausgeschlossen, dass er jemals wieder fit zurückkommt. Klar ist es jetzt auch der Rücken, der lädiert war und so weiter, aber du wirst mir als erstes bestätigen, nicht nur weil du Torhüterin warst, sondern weil du auch sportwissenschaftlich ein bisschen was weißt, der Körper funktioniert im Ganzen. Und wenn eine Struktur so beschädigt ist in einem Körper, der eh schon malat war, und dann kommt so eine schwere Verletzung dazu, dann ist es doch kein Wunder, dass das jetzt nach und nach an allen Ecken knirscht und kneift, oder?
Ja, es kommt ja immer darauf an, ob diese Verletzung wirklich zu 100% ausgestanden ist. Also wenn du einen Reset-Knopf findest und sozusagen keine Probleme mehr verursachst, dann kann das halt wieder funktionieren. Aber sobald halt immer noch eine minimale Einschränkung da ist, das heißt eine muskuläre Disbalance oder vielleicht auch ein Hüftschiefstand oder ähnliches, was von einer Verletzung kommen kann, dann wird es automatisch andere Probleme verursachen. Und ja, dann kann es natürlich auch noch davon kommen, ich meine, er ist jetzt ja in einen anderen Trainingsbetrieb gewechselt, von Barcelona nach Girona, um da dann Spielpraxis zu sammeln. Und auch eine Umstellung nach einer Vorbereitung, die er schon gehabt hat, er kam ja kurz vor dem ersten Spiel dort an, wenn sich da ein Rhythmus ändert und das ohne Spielpraxis und so weiter in dem Training, das kann sich halt dann auch potenzieren. Es muss nur ein anderer Trainingsablauf sein, eine andere Vorbereitung aufs Spiel und schon ist der Körper nicht mehr in seinen gewohnten Bahnen und dann ist man verletzungsanfälliger, leider Gottes.
Ja, und das sieht man dann eben und deswegen, ich hatte mich ja weit aus dem Fenster gelehnt, letztes Jahr, ich kann das gerne nochmal in den Shownotes verlinken, ein relativ langes Stück gemacht zu Ter Stegen und der Tragödie, also nicht als Person, weil klar gab es auch familiär das eine oder andere, aber vor allem die Tragödie der sportlichen Karriere von Ter Stegen. Muss man mal aufpassen, dass man nicht da zu sehr auf die Tränendrüse drückt bei einem Millionär, der irgendwie viele Erfolge gefeiert hat.
Mehrfach ein Champions League-Sieger.
Ja, aber dieser finale Step in der sportlichen Karriere immer kurz vorher. Und da habe ich auch schon gesagt, also falls und geschrieben und mal viele Experten gehört, ich sage damals so, falls diese Patellasehnenverletzung auch wieder ausgeheilt sein sollte, scheint nur eine Karriere, wie er sie vorher hatte, wo er auch schon ein paar Blessuren und Beschwerden hatte, eher unwahrscheinlich. Und dann sind wir wieder final bei Olli Baumann, der jetzt sich ganz, ganz, ganz große Hoffnungen machen kann, obwohl er öffentlich immer zurückhaltend ist und auch intern, auch das wurde mir in mehreren Gesprächen von mehreren Menschen bestätigt im Umgang mit ihm, der ist auch keiner, der jetzt sagt, aber jetzt muss ich und wenn der Ter Stegen nicht, ich glaube, er wird es unbedingt wollen und ich glaube, das ist ein Top-Sportsmann, der natürlich auch den Top-Sports-Ehrgeiz hat und jetzt sind die Chancen auch wirklich hoch, aber ich glaube, diesen Anspruch zu haben und so im Mai, glaube ich, wenn er im März beide Spiele macht und im Mai die Sage so ist, wie er ist, wie sie ist, er darf sich ja auch nicht verletzen, dann hat er den Anspruch, dann muss er auch die Nummer eins sein.
Ja, also wer hätte das vor 4 Jahren gedacht, zu dem Zeitpunkt, wo Finn Dahmen dann mal nach Augsburg gewechselt ist. Plötzlich dreht sich das Torhüter-Karussell in Deutschland. Und Torhüter, also wenn man jetzt auch mal DFB-Pokal geguckt hat, bei Hertha BSC, der Tjaak Ernst im Tor, hat auch in dem Spiel sehr auf sich aufmerksam gemacht und gezeigt, dass da vielleicht doch nochmal ein anderes Torwarttalent ist.
Ja, nur dann am Elfmeterschießen ein weniger gehalten als sein Gegenüber.
Das passiert.
So, die Hot Takes. Endlich wieder Live-Hot Takes. Ich kürze es ab. Ich habe ja Baumanns Hoffenheimer zugetraut, den Bayern erneut ein Schnippchen zu schlagen, Bayern wieder nicht gewinnen zu lassen. Aber ja, war dann am Ende ein 5-1. Und wie sah es bei dir aus?
Ja, ich hatte gesagt, dass Gold und Gelb im Logo nicht verliert. Leider zum einen Augsburg hat es nicht geschafft, genauso wie der VfB Stuttgart. Der Rest war auf meiner Seite. Aber naja, ich habe mir schon was Schönes ausgedacht. Soll ich vorlegen?
Ja, unbedingt.
Also, es ist jetzt am Wochenende Doppelduell, nämlich von Werder Bremen gegen den FC Bayern, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Und da gehe ich mal in Richtung der Werderaner und Werderanerinnen und sage, dass beim Frauenduell die Larissa Mühlhorst auf jeden Fall treffen wird und dass bei den Männern Jinma ein Tor macht. Wie die Spiele ausgehen, weiß ich nicht, aber die beiden werden jeweils eine Bude machen, mindestens eine.
Okay, beide mindestens eine, sehr schön. Ich gehe auf unsere beiden Torhüter, auf Mainz-Augsburg, Freitag-Sonntag-Duell und sage, die bleiben beide ohne Gegentor. Mainz in Dortmund und Augsburg zu Hause gegen Heidenheim.
Ja, schön. Da haben wir doch eine runde Folge. Also, Roman, das war wieder sehr schön. Viel Spaß beim Fußball gucken. Nicht nur dir, sondern allen anderen auch. Und dann hören wir uns in der neuen Woche.
Vielen Dank, Almut. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Don't stop.